kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar als unbrauchbar weggeworfen, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gerne an. Darum steht auch in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen ausgesuchten, kostbaren Eckstein als Grund. Wer sich auf ihn verlässt, wird nicht zugrunde gehen. Und für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen gilt aber: Gerade der Stein, der von den Fachleuten als unbrauchbar verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihm. Doch dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden. Worte des lebendigen Gottes.
Wir sind im Jahr 1613 und ein Mann namens Galileo Galilei steht auf seinem Balkon, so stelle ich es mir zumindest vor, und er schaut durch sein Fernrohr und beobachtet, wie die Sterne und die Planeten sich bewegen. Und er schreibt es auf und er berechnet und er kommt irgendwann in dem Laufe der Monate und der Jahre kommt er zu dem Schluss, dass sich das Planetensystem, das ist seine Beobachtung. Er schreibt es auf, er veröffentlicht es und bekommt sofort einen Prozess mit der Kirche an den Hals, weil die damalige Kirche sagt, das kann ja gar nicht sein, weil logisch, Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat den Menschen geschaffen, deswegen muss sich ja auch unser Planetensystem um die Erde drehen, ist doch ganz logisch und klar. Da Galileo sagt, ich beobachte leider was anderes, ich sehe was anderes. Und so steht er im Konflikt mit der Kirche, und muss sich hier rechtfertigen. Für den Galileo selber war das eigentlich gar kein Problem, das so auf der einen Seite Glaube und Wissenschaft, weil er gesagt hat, die Bibel, die erzählt uns gar nicht, wie man in den Himmel kommt, oder er sagt anders, die Bibel erklärt nicht, wie der Himmel geht, sondern wie wir in den Himmel kommen. Genau, also für ihn ist es gar kein Problem, so dieser Konflikt, aber für die Kirche auf jeden Fall. Er bekommt Riesenprobleme. Und weil er nicht von seiner These abrücken will, wird er irgendwann nach Rom zum Papst zitiert und muss sich dort rechtfertigen. Er wird angeklagt und das End vom Lied ist, dass Galileo, um seinen eigenen Kopf zu retten, um sein Leben zu retten, sagt er sich los von all seinen Thesen, sagt, war doch nur Spaß, habe ich gar nicht so gemeint. Liebe Kirche, du hattest natürlich doch recht. Und er kann so zumindest sein Leben retten, aber er muss auch den Rest seines Lebens im Hausarrest verbringen, weil er angezweifelt hat, die Meinung der Kirche, weil er gesagt hat, vielleicht dreht sich unser Planetensystem doch um die Sonne. Das war seine feste Überzeugung, dass sich die Welt, auf der er lebt, oder die System, in dem er lebt, um die Sonne dreht, dass das Zentrum ist, um das es geht. Und dadurch und damit, mit dieser These, ist er angeeckt und musste am Ende die Konsequenz rum. Alle sind wir uns hoffentlich einig, dass sich unser Planetensystem um die Sonne dreht. Das hat irgendwann dann sogar auch die Kirche anerkannt und dann im Nachhinein, viele Jahrhunderte nachdem Galileo schon lange tot war, ihn auch wieder rehabilitiert. Aber diese Frage von, was steht eigentlich im Zentrum und worum drehen wir uns eigentlich, die bleibt bestehen. Und vielleicht ist die nicht ganz so einfach wie bei unserem Planetensystem. Und ich glaube, das ist richtig wichtig, das ist zentral, wenn du fragst, worum drehen wir uns denn eigentlich, was ist denn eigentlich im Zentrum von meinem Leben, was ist mir am allerwichtigsten, worauf richte ich mich aus, wo geht es eigentlich hin? Und vielleicht sagst du, ja, den Text, den wir gerade gehört haben, 1. Petrusbrief, der geht an eine Gemeinde, an Christen also. Also die wissen, was im Zentrum stehen soll. Ne? Die haben die Kinderstundenantwort, Jesus, können die geben. So wie wir vielleicht heute auch da sind und sagen, ja, na klar, wir sind Christen, Zentrum Jesus, ist doch logisch. Ist doch klar, dass wir uns um Jesus drehen wollen. Und ich glaube trotzdem, dass wir heute Morgen herausgefordert sind, nochmal einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, Moment mal, das ist zwar die Antwort, die ich schnell gebe, aber ist es wirklich so in meinem Leben? Drehe ich mich wirklich um diesen Jesus? Bin ich wirklich auf Jesus ausgerichtet? Und ich möchte mich gemeinsam heute Morgen mit euch vom Petrus herausfordern lassen, der diesen Text geschrieben hat, den wir gerade gehört haben, und uns herausfordern lassen zu sagen, ja, wo ist es vielleicht neu dran, mich neu auf diesen Jesus auszurichten, neu zu sagen, ja, ich möchte mich gern um Jesus drehen und ihn zu meinem Zentrum machen. Lasst uns das als Ermutigung und als Herausforderung für heute Morgen sehen. Den Text, den der Lukas gerade vorgelesen hat, der steht im 1. Petrusbrief im Kapitel 2. Ihr dürft gerne eure Bibel mit aufschlagen, weil der Text ist nicht in der PowerPoint, nur so als Vorwarnung. Ich lese nochmal den Einstieg, den der Petrus hier macht. 1. Petrus 2, ich lese den Vers 4. Kommt zu ihm, also zu Jesus, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, für Gott ist er aber eine ausgesuchte Kostbarkeit. So wird uns Jesus hier vorgestellt, als ein lebendiger Stein. Ich finde das irgendwie witzig, wie der Petrus das hier sagt. Irgendwie eine Kombination aus zwei unkombinierbaren Sachen, lebendig und dann aber Stein. Vielleicht kennst du dieses Quatschgedicht vom totgeschossenen Hasen auf der Sandbank. Ungefähr so kommt mir das vor. Dass hier Petrus das zusammenbringt und sagt, auf der einen Seite ist Jesus ein Stein, also irgendwas Hartes, Verlässliches, auf das man bauen kann, was Festes, aber auch was Totes. Und dann gleichzeitig sagt er, das ist aber ein lebendiger Stein, der Leben hat, der weich ist, der einen Herzschlag hat, der vielleicht Gefühle hat, der kommunizieren kann. Eigentlich was nicht zusammenpasst, und Jesus wird genau so beschrieben. Ich habe mal gegoogelt, es gibt tatsächlich lebendige Steine, das sind so, die sehen ungefähr so aus, die kann man in sein Aquarium tun, das sind so Mikroorganismen und da leben tatsächlich dann Pflanzen drin und drauf und die Fische nutzen sowas, um sich drin zu verstecken. Also genau, auch in unserer Welt gibt es solche paradoxen Sachen wie lebendige Steine, gibt es tatsächlich wirklich, so wie eben Jesus ein lebendiger Stein ist oder uns hier so vorgestellt wird. Jesus vereint wohl diese beiden Welten, auf der einen Seite fest und verlässlich und fest, verlässlich ein Grundstein und auf der anderen Seite weich, lebendig mit Gefühlen und kommunikativ. Und sofort lesen wir, dass über diesen Stein, über diesen Jesus entsteht ein Konflikt. Und zwei Parteien bewerten Jesus ganz, ganz unterschiedlich. Gott gegen Menschen und der Text sagt, die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist eine ausgesuchte Kostbarkeit. Also auf der einen Seite die Menschen, die sagen, verworfen, weg damit, brauchen wir nicht. Und auf der anderen Seite Gott, der sagt, das ist mir ganz, ganz kostbar, ist mir ganz, ganz wertvoll. In diesem Konflikt steht Jesus seit Beginn, als er auf die Welt kommt. Vielleicht fallen dir Bibelgeschichten ein, wo das genauso ist. So, Jesus kommt auf die Welt und die Engel singen und preisen Gott. Und der damalige Herrscher sagt, weg mit diesem Jesus, weg damit, wir müssen ihn umbringen. Und so zieht sich das durch sein Leben durch, dass Menschen begeistert sind von ihm und von ihm angezogen sind und andere ihn weghaben wollen. Und es geht durch seine ganze Geschichte bis zum Ende hin, dies ist mein geliebter Sohn. Wo Gott über seinen Sohn ausspricht, dies ist mein geliebter Sohn. Und die Menschen schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das ist der Konflikt, in dem Jesus steht und in diesem drastischen Gegensatz stehen wir Jesus zu bewerten. Vielleicht wie wenn du auf dem Flohmarkt bist mit deinem Partner und ihr seht was und der eine sagt, boah, voll cool, können wir das nicht unbedingt? Und der andere sagt, was für ein Schrott, so, ne, können wir gar nicht brauchen. So. Wie zwei Leute einfach eine Sache komplett unterschiedlich bewerten und in diesem Konflikt stehen, ja, was ist denn jetzt richtig? Ist es der geliebte Sohn oder muss er weg? Und Petrus macht den Vorhang auf, macht die Tür auf und nimmt uns mit rein und stellt uns genau diese Frage, die uns persönlich mit reinbringt. So, was ist denn jetzt mit dir? Die Menschen sagen so, Gott sagt so und was sagst du denn? Vers 6. Darum steht auch in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen ausgesuchten, kostbaren Eckstein als Grund. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Also das ist genau die Frage, die der Petrus hier aufwirft und seinen Zuhörern, seinen Brieflesern und uns heute zuspielt, sagt: Und wie bewertest du diesen Jesus? Wo stehst du? Sprich dich dem Jesus. Bist du dabei? Sprich dich das an, dieses Zitat, das der Petrus bringt aus Jesaja, wo er Jesus als Eckstein beschreibt, einen ausgesuchten, kostbaren Eckstein als Grund, wo das Versprechen mitklingt, dass wer sich Jesus zum Zentrum macht, der hat so eine Orientierung, einen Eckstein, eine Lebensorientierung, der hat ein Zentrum Jesus. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff Eckstein kennst aus dem Bauen. Es wird ein Grundstein gelegt, an dem das ganze Haus orientiert ist, an dem das Haus ausgerichtet wird, an einem Stein. Und dadurch wird das Haus rechtwinklig und gerad und hat einen Grund und hat eine Ausrichtung. Dieses Bild verwendet der Petrus hier und sagt, das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot für dich und für mich, uns an diesem Eckstein, an diesem Zentrum Jesus auszurichten. An einer anderen Stelle sagt Jesus mal über sich selber: Jeder, der an mich glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist sein Zuspruch, das ist das, was er ausdrückt mit seinem Leben. Er drückt Orientierung, er drückt Hoffnung aus und bietet es den Menschen an. Und gleichzeitig gibt es auch eine andere Seite, die wir in Vers 7 und 8 lesen. Für die Ungläubigen aber gilt: Gerade der Stein, der von den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Gott nicht gehorchen, stoßen sich an ihm, dazu sind sie auch bestimmt. Das ist die andere Seite, da geht es um Fachleute. Ich würde Fachleute mit Anführungszeichen sagen, also Menschen, die meinen, dass sie selber besser wissen, die sich zum Experten erklärt haben und zu sagen: Nee, diesen Stein, diesen Jesus, den brauchen wir nicht. Wir machen unser eigenes Ding. Wir brauchen Jesus nicht respektieren. Wir legen ihn zur Seite. Heute würde ich das mit dem Wort Gleichgültigkeit übersetzen. Das ist das, was ich viel in unserer Gesellschaft erlebe. Dass Jesus zur Seite geschoben wird in einer gleichgültigen Gesellschaft, wo irgendwie alles gleich und alles gleichermaßen gültig ist. Da brauchen wir Jesus nicht mehr. Die Fachleute unserer Zeit sind sich einig darin nicht mehr. Glaube ausgedient hat, dass Jesus ausgedient hat. Wir brauchen ihn nicht mehr. Und im Gegensatz zu Zentrum Jesus haben sie Zentrum Ich ausgerufen. Eine Welt, die sich um mich selber dreht, die auf sich selber ausgerichtet ist, die mich selber ins Zentrum stellt. Vielleicht kennst du das aus dir oder aus, wenn du nur in die Welt guckst. Ich sehe ganz viele Leute und ich muss sagen, ich entdecke es auch in mir, wo wir Zentrum Ich leben, wo es um meine Gesundheit, um meinen Erfolg, mein Geld, meine Karriere, vielleicht um meine Beziehungen geht, dass das im Zentrum steht. Meine Hobbys, dass ich irgendwie endlich zur Ruhe komme. Ich glaube, das Endergebnis ist von all diesen Zentrum Ichs, ist, dass sie zerbrechen, dass sie nicht halten. Das ist genau das, was der Text sagt. Die Menschen stoßen sich daran, sie kommen zu Fall und sie haben einen Felsbrocken in ihrem Leben. Das ist das, was der Petrus hier sagt. Sie stoßen sich an Jesus, weil sie ihn doch nicht ganz loswerden, weil er irgendwie im Weg liegt. Und ich glaube, der Petrus meint nicht nur, dass sie sich ihre kleine Zehe anhauen, sondern Jesus ist ein echter Stolperstein, und an dem sie zu Bruch kommen, an dem sie scheitern werden. Und ich wünsche mir so sehr und wünsche mir immer mehr, dass wir als Christen immer befreiter sind von diesem Zentrum Ich, immer befreiter und immer weiter wegkommen von dem, dass wir meinen, wir müssen unser Ding machen, dass wir meinen, wir müssen uns auf uns selber ausrichten, um unsere eigenen Sachen kümmern, um uns selber drehen. Und das ist, glaube ich, meine Herausforderung und auch die Herausforderung für dich heute Morgen. Immer wieder neu dieser Blick auf diesen Jesus, sagen: Ja, Jesus, ich möchte gerne, dass du mein Eckstein bist. Eckstein oder Stolperstein, je nachdem, auf welcher Seite du stehst, je nachdem, von welcher Seite du drauf guckst auf diesen Jesus, kann er deine Orientierung sein oder du stößt dich an ihm. Und wir erleben das heute noch ganz genauso. Wir haben Leute, die überzeugt sind von diesem Jesus, die sagen: Ja, das ist meine Orientierung, meine Hoffnung, mein Leben. Deswegen kommen wir heute Morgen zusammen, deswegen leben wir das. Und es gibt andere Leute, die sagen, das kann doch nicht sein. Sowas kannst du doch nicht sagen im 21. Jahrhundert, dass dieser Jesus der einzige Weg sein soll. Wie soll das denn gehen? Menschen stoßen sich, ganz offensichtlich. Team Eckstein oder Team Stolperstein, die liegt schlussendlich bei jedem selbst. Bist du Team Eckstein oder Team Stolperstein? Das muss jeder für sich entscheiden. Jeder baut sein eigenes Leben und kann entscheiden, ob er diesen Jesus als seine Eckstein, als seine Orientierung haben will. Ich möchte ganz kurz diesen letzten halben Satz von dem Vers 8 kommentieren, wo der Petrus schreibt, doch dazu sind sie auch bestimmt. Also dieses, sie stoßen sich daran und fallen an Jesus. Und dann sagt er, doch dazu sind sie auch bestimmt. Ich glaube nicht, dass Petrus hier sagen will, oder die Theologie der Vorherbestimmung hier ausrufen will, dass ja eh klar ist, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Ich glaube nicht, dass er das hier sagen will, sondern er sagt einfach, das ist die logische Konsequenz. Wenn du Jesus nicht als Eckstein in deinem Leben haben willst, dann wirst du dich an ihm stoßen. Das ist eine logische Konsequenz. Da bist du damit davor herbestimmt, dich daran zu stoßen. So wie wenn ich einem Kind sage, fass nicht auf die heiße Herdplatte, es aber nicht auf mich hört, dann ist es dazu vorherbestimmt, sich weh zu tun. Ganz klar, nicht, weil es unbedingt so sein muss, aber wer Jesus nicht als Eckstein haben will, der wird sich dran stoßen, einfach als logische Konsequenz. Aber zum Glück gibt es noch eine andere Seite und der Text geht weiter. Und für alle, die sich für Jesus entschieden haben, redet der Petrus hier noch weiter. Und er sagt, und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, an denen Gott Freude hat, weil sie durch Jesus Christus gewirkt sind. Und jetzt wird es richtig ermutigen und es begeistert mich so, ich fühle mit dem Petrus mit, wenn ich das lese. Wir dürfen lebendige Steine im Haus Gottes sein. Wir dürfen eingesetzt sein in seinem Haus. Jesus baut Gemeinde mit uns. Mit dir und mit mir baut Jesus sein Haus. Und jeder von uns darf und soll dann Teil von sein. Was für ein wunderbares Privileg. Ich bin so begeistert davon, wie Jesus sagt, ja, ich bin der Eckstein und ich bin die Orientierung. Aber ich baue nicht alleine. Ich baue nicht alleine Gemeinde, sondern ich möchte dich gern dabei haben. Ich möchte gern, dass wir gemeinsam als Gemeinde mit allen dabei Gemeinde bauen, diesen Glauben bauen. Und ich möchte da kurz anhalten und das irgendwie mir auf der Zunge zergehen lassen, dass Jesus mit dir und mit mir, mit solchen Chaoten wie mir, Gemeinde bauen will. Was für ein Privileg. Und wenn Jesus so Gemeinde bauen will und so Menschen erreichen will, dann sagt er auch dazu, es gibt keinen Plan B. Das ist sein Plan. Er sagt, ich gebe euch das Evangelium, ich vertraue euch das an und ihr dürft das weiterführen. Aber ich habe nicht noch einen zweiten Plan in der Hintertasche, falls ihr das doch nicht hinkriegt, sondern Jesus vertraut es uns an und sagt, ja, mit mir als Zentrum, mit mir als Grundlage dürft ihr Gemeinde bauen. Begeistert mich total, erfüllt mich richtig mit Freude. Und gleichzeitig denke ich so, sind mir irgendwie in der Vorbereitung so Konsequenzen eingefallen. Was bedeutet es denn, wenn wir zusammen Gemeinde bauen, wenn wir zusammen Gottes Haus bauen, wie so ein Baustellenschild, was würden da für Warnungen draufstehen? Vielleicht kennst du das an so einer Baustelle, da steht Achtung und hier fällt was runter und hier lassen sie ihre Kinder nicht und Dings und Dangs. So ein Baustellenschild stelle ich mir auch vor in unserer Gemeinde und ich glaube, es gibt so Warnungen für die Baustelle Gemeinde, die wir zusammen mit Jesus bauen. Und vielleicht steht da oben drauf als erste Warnung, Achtung, Jesus als Orientierung. Jesus als Eckstein heißt, dass du dich auf Jesus ausrichtest und dass du dich um Jesus drehst. Das heißt aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch, dass du dich nicht mehr um dich selber drehen kannst. Du kannst nur auf eine Sache gleichzeitig ausgerichtet sein. Du kannst dich nicht um zwei Sachen drehen. Du kannst keinen Kreis malen, der zwei Zentren hat. Das geht nicht. Das wird ein Oval, das wird schief und das wird krumm. Also überleg dir das. Wenn du dich um Jesus drehen willst, dann kannst du dich nicht mehr um dich selber drehen. Du musst dich für eins entscheiden. Die zweite Warnung wäre wahrscheinlich, Achtung, wenn du Jesus zu deinem Eckstein machst, dann gibt es Veränderungen. Und die Steine, die Jesus in seinem Haus einbaut, die stelle ich mir nicht so vor wie diese perfekt gegossenen Betonsteine irgendwo aus der Fabrik, sondern so richtig gute Natursteine irgendwo aus dem Steinbruch. Und die haben echt komische Kanten. Die sind richtig komisch und also ich rede von mir selber, ne? Vielleicht fühlst du dich auch angesprochen. Also ich habe richtig komische Kanten und Ecken und Jesus muss an mir Hammer und Meißel ansetzen und die Kanten wegschlagen, um mich passend zu machen für sein Haus. Manchmal tut es richtig weh, wenn er so eine Ecke wegschlägt, wenn er mich bearbeitet, wenn er mich verändert. Aber ich merke, er macht mich passend fürs Haus Gottes. Also Warnung, wenn du Jesus zu deinem Eckstein machst, wenn du Teil von seinem Haus werden willst, dann wird Jesus den Hammer anlegen und dich verändern, an dir rumfeilen und schrauben und meißeln. Ist nicht immer ganz angenehm, aber es macht dich passend für sein Haus. Und drittens, Warnung vor, wenn du Jesus zu deinem Zentrum machst, Warnung vor Gemeinschaft im positivsten Sinne. Das ist das, was ich gerade schon angedeutet habe. Jesus verbaut nicht nur mich als Einzelstein, sondern er verbaut uns. Wir sind alle unterschiedlich und er benutzt uns alle ganz unterschiedlich. Jeden einzelnen Stein mit seinen Ecken und Kanten, jeden komischen Stein. Da sind Steine dabei, die hättest du niemals verwendet. Die hättest du sofort weggehauen. Und die baut Jesus irgendwie in sein Reich ein, in sein Haus ein. Und ich finde es total klasse. Und mit allen Ecken und Kanten darf ich dabei sein und du auch. Und wir werden verändert, wir werden passend gemacht. Und wir dürfen einander irgendwie in Liebe, in Einheit, in Verständnis begegnen, in dieser Gemeinschaft, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, dass wir gemeinsam passend gemacht werden und eingebaut werden und verwendet werden im Reich Gottes. Und das Spannende ist, Jesus hat tatsächlich für jeden von uns einen Platz und eine Idee. Und das Letzte ist vorhin auch schon angeklungen, Achtung, wenn Jesus dein Zentrum ist, dann wird es Konflikte geben. Ich meine nicht jetzt Konflikte in der Gemeinde, das ist schade, aber ich meine auch Konflikte nach außen hin. Weil die Leute, die werden von außen draufschauen und sagen, was machst denn du da? Du bist irgendwie in eine andere Richtung orientiert, du drehst dich um was anderes. Es ist einfach nicht passend in unserer Gesellschaft, sich auf Jesus auszurichten. Auf einmal gibst du dein Geld ganz anders aus, auf einmal verwendest du deine Zeit ganz anders. Auf einmal dreht sich dein Leben um was ganz anderes. Und du wirst anecken in der Gesellschaft, weil die Leute werden dich komisch angucken. Du wirst irgendwie provozieren, nicht weil du provozieren willst, aber weil es einfach nicht passt in dieser Gesellschaft. Du wirst Gegenwind bekommen. Jemand hat mal gesagt, wenn du nirgendwo aneckst als Christ, dann machst du vielleicht was falsch. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwie mit Ellenbogen raus und möglichst jedem eins draufgeben. Aber es ist logisch, wenn wir einfach in eine andere Richtung unterwegs sind, dann wirst du anecken. Es gibt so ein schönes Kinderlied, das heißt, sei ein lebendiger Stein. Nee, Fisch, aber ich glaube, das ist genau das. Ne? Da kommt's, eine Zeile heißt, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Das ist die Herausforderung, gegen den Strom unterwegs zu sein, anzuecken und die Herausforderung anzunehmen, dass es Konflikte geben wird. Nicht, weil wir so auf Konflikte stehen, aber weil es zur Jobbeschreibung dazugehört. Und ganz am Ende zeigt der Petrus in den letzten zwei Versen hier auf, was es denn für Konsequenzen hat, wenn man mit diesem Jesus unterwegs ist. Ihr aber, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst sich erworben hat. Er hat euch das Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher, da wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es vor euch kein Erbarmen, jetzt aber seid ihr in seinem Erbarmen gefunden. Das ist der krasse Kontrast, den der Petrus hier zeigt. Früher und heute, dieser Seitenwechsel, sagt, früher warst du ohne Jesus unterwegs, ohne Gott unterwegs. Und jetzt darfst du diese Veränderung erleben, darfst zu seinem Team gehören. Du darfst die Seiten wechseln und vom Stolperstein zum Eckstein wechseln. Du darfst dich jetzt zu seinem Volk zählen, zu seiner Familie zählen. Sein Erbarmen gilt für dich. Und dann legt Petrus hier in Jesus Namen noch einen oben drauf und verspricht uns eine königliche Priesterschaft. Und irgendwie passt es für mich so ähnlich komisch zusammen wie ein lebendiger Stein, eine königliche Priesterschaft. Er bringt was eine weltliche Macht ausdrückt, dieser König und dieses Regieren, jemand, der Entscheidung trifft, der Verantwortung trägt, und einen Priester, der ein geistlicher Anbeter ist, der Opfer bringt, ein Vermittler zwischen Gott und Mensch. Das bringt er hier zusammen und sagt, das ist euer Job. Das ist euer Job. Wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann sollt ihr beides sein. Sollt ihr Könige und Priester sein im Reich Gottes. und wir stellen uns Gott zur Verfügung. Und wo du vielleicht gedacht hast, bei oh, lebendige Steine hört sich noch ganz entspannt an, da stelle ich mich einfach zur Verfügung und dann arbeitet Jesus an mir und dann baut er mich ein und ich kann einfach sein. Hört sich königliche Priesterschaft sonst sehr, sehr aktiv an. Wir sind herausgefordert, selber aktiv zu werden, selber als Könige und als Priester Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, natürlich geht die Perspektive mal in die Ewigkeit, wo wir als königliche Priester sein werden. Aber ich glaube, es hat schon auch eine Seite, die hier schon Realität wird. Könige, die Verantwortung übernehmen, hier und jetzt, für sich selber, für ihre Familie, für ihr Leben, für ihre Gaben und Begabungen, für ihre Zeit und für ihr Geld, dass sie ihre Umwelt Gutes tun, wie einen König, der ein guter Verwalter ist und seinem Land gut vorsteht und es damit segnet. Und gleichzeitig als Priester unterwegs zu sein, die wahre Anbeter sind, die für sich selbst, für ihre Familie, für ihre Leute außenrum Anbeter sind, die von Jesus erzählen, die wie ein Priester als Vermittler, als Verbindung zwischen Gott und Mensch dastehen und so Menschen zu Jesus führen und in diese Verbindung zu Jesus bringen. Warum sind wir in dieser Position? Vers 9, der zweite Teil. Damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Das ist unser Job. Das ist unser Job hier auf der Welt, dass wir verkünden dürfen, wie unübertrefflich unser Gott ist, wie groß unser Gott ist. Gerade wenn es herausfordert wird, gerade in Verantwortung, in Schwierigkeiten, wollen wir ein Zeugnis sein für diesen Jesus, weil er unser Eckstein geworden ist. Und unser Verhalten darf immer mehr, immer neu ausdrücken, ja, Jesus ist mein Eckstein, meine Grundlage geworden. Ich bin in meiner Stellung als König, als Priester auf dieser Welt unterwegs und zeige auf diesen Eckstein hin. Immer den Blick auf diesen Jesus. Und ich glaube, wir müssen uns da gar keinen Stress machen, sagen, boah, wie soll das alles gehen? Weil wir dürfen uns ausrichten und wir dürfen uns unterordnen zu Jesus, der sich selber den Hohepriester nennt, den Obergeordneten, den alleinigen Vertreter. Wir dürfen ihm dienen und ihm zuarbeiten, mit ihm unterwegs sein. Wir müssen gar nichts alleine aus eigener Kraft schaffen. Wir dürfen uns auch an diesem Eckstein orientieren und auch ausruhen und festhalten. Und ich glaube, wir sind hier an einem einfach wunderbaren Punkt angekommen. Wir sind hier am Kern vom Evangelium angekommen. An einem Jesus, der im Zentrum steht, an dem wir uns nicht stoßen müssen, sondern ausrichten dürfen. An dem wir uns, wenn wir uns stoßen, dass da jemand hängt an dem Kreuz. Und das ist, glaube ich, der Kern vom Evangelium, dass da jemand hängt an dem Kreuz und Gnade schafft und Orientierung schafft, ein Lebenssinn schafft und eine Perspektive schafft. Und eine neue Position für alle schafft, die sagen, ja, der da hängt, der ist meine Orientierung, der ist mein Eckstein. Und das, was Jesus hier macht, uns als Könige und Priester einzusetzen, als lebendige Steine, drückt so eine wahnsinnige Wertschätzung aus, eine wahnsinnige Liebe und Annahme. Und wir dürfen zusammen mit Gott sein Reich bauen. Und ich würde mal provokant formulieren, wenn du im Leben was ausrichten willst, dann sei auf Jesus ausgerichtet. Das ist, glaube ich, das Zentrum von diesem Text, das Petrus uns mitgeben will. Wenn du im Leben was ausrichten willst, wenn du irgendwie was tun willst, was bleibend Sinn hat, was wirklich eine Auswirkung hat auf dich, auf dein Leben, auf dein Umfeld, dann richte dich auf Jesus aus und sei auf ihn ausgerichtet. Nur durch Jesus hat dein Leben wirklich Sinn, hat wirklich Wert und Orientierung. Und ich glaube, für diese Ausrichtung, für diese Aufgabe, die Jesus uns hier gibt, lohnt es sich wirklich zu kämpfen und zu leben. Ich möchte euch gern am Ende ein krasses Beispiel mitnehmen, das mich irgendwie über die Jahre immer wieder angesprochen hat, von einem jungen Mann, der heißt Philipp. Ich glaube, viele von euch kennen den wahrscheinlich, der das für mich so ausdrückt und so gelebt hat, Zentrum Jesus. Ihr seht schon, der Philipp ist keine 25 Jahre alt geworden. Das ist ein junger Kerl, vielleicht kennst du seine tragische Story. Viel davon hat er auf seinem YouTube-Kanal erzählt, so ist er irgendwie populär geworden, die Leute kennen ihn. Aber schon vorher, als er 16 war, ist er an Krebs erkrankt, zum ersten Mal. Wurde dann tatsächlich von Krebs geheilt. Aber seine Leidensgeschichte war nicht vorbei. Als er 18 ist, stirbt seine Schwester bei einem Flugzeugabsturz. Und dieses krasse Schicksal, diese harte Geschichte, die zieht sich irgendwie durch. Aber dieser Philipp, der hält sich an Jesus fest. Der ist auf Jesus orientiert und macht Jesus zu seinem Zentrum. Und auch als dann der Krebs wiederkommt und immer schlimmer wird, da hält er sich an Jesus fest. Und er dokumentiert es in seinen Videos und erzählt davon. Und mich hat es so bewegt. Er hat dann Brustkrebs und es wird immer schlimmer. So im ganzen Brustraum breitet sich dieser Krebs aus. Ich habe immer gedacht, Krebs ist halt irgendwo drin im Körper. Bei ihm wird es so schlimm, dass es nach außen kommt. Es wird jetzt eklig, dass der Brustkorb aufplatzt und wirklich dieses Krebsgeschwür ihn von innen nach außen zerfrisst. Und du denkst dir, wie verdreht und wie zerbrochen ist unsere Welt. Und der Philipp redet über seinen Gott und über die Liebe, die er in seinem Jesus hat und die Orientierung und das Zentrum. Und er krallt sich an seinem Jesus fest. Und es überwältigt mich. Ich möchte euch ein 2-Minuten-Video zeigen. Das spricht er und das hat er aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt hat er noch 6 Wochen zu leben. Weiß ich natürlich jetzt im Nachhinein, weiß er nicht. Aber das ist so seine Perspektive auf sein Leben, was er zu sagen hat. Ich habe das Video zusammengeschnitten davor, vor dem Teil, den ich euch nicht zeige. Da redet er davon, wie gerade sich seine Wunde in seinem Brustkorb, die ist natürlich offen, hat sich infiziert, da sind Maden reingekommen, richtig widerlich. Es geht ihm richtig schlecht und dann sagt er das.
Und das finde ich irgendwie so krass, also dass hier einfach darauf vertraut hat, dass Gott das in der Hand hat und dass Gott ihm nicht mehr zumutet, so als er ertragen kann. Und das erlebe ich halt auch echt bei mir im Leben. Also so krass, dass gerade wo ich jetzt auch dann im Bett lag und das alles da rausgekommen ist und es mir so schlecht irgendwie ging, dass ich dann oft so, also auch Gottes Gegenwart einfach so krass spüre, dass er irgendwie da ist oder irgendwelche ermutigenden Geschichten zum Beispiel lese und dass ich einfach merke so, ich glaube schon, dass es vielleicht jemanden gibt, irgendwie den Teufel, der was irgendwie gegen uns hat, dass der Teufel halt nichts Gutes mit uns will. Und Gott ist aber genau das Gegenteil. Und am Ende gewinnt Gott immer. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Und das ist halt auch meine Hoffnung, dass Jesus echt am Ende gewinnt. Und das Schöne bei der Hiobs-Geschichte ist, der letzte Satz. Hiob lebte nach seiner Erprobung noch 140 Jahre. Und Gott hat ihm alles zurückgegeben, also noch viel mehr sogar, als er vorher hatte. Er starb in einem sehr hohen Alter nach einem reichen und erfüllten Leben. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht, wie es bei mir weitergeht, weil ich auch irgendwie immer mehr Atemnot bekomme. Ja, weil ich meine, die Ärzte, wenn die Wunde sehen, die sagen mir ganz klar so, Philipp, das ist nur noch eine Frage von, keine Ahnung, die halten sich, wie gesagt, mittlerweile mit Prognosen zurück, aber sagen echt, ey, da ist nicht mehr viel Lebenszeit, Hoffnung. Und ich glaube, die gleiche Hoffnung hat Hiob auch gehabt auf ein ewiges Leben nach dem Tod, dass es da einfach weitergeht. Und ich glaube, dass das halt, also, dass es mir auch so eine Entspanntheit irgendwie gibt, so egal, ob es hier auf der Erde weitergeht oder ob ich früher bei Jesus bin, dass es Leben in jedem Fall lebenswert ist, solange ich noch hier bin und auch danach, dass ich einfach da so eine Hoffnung auf eine Ewigkeit habe und ich meine, jeder wird irgendwann sterben. Ich glaube trotzdem irgendwie, dass Gott mit mir noch ein bisschen was vorhat, von daher bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
Was für eine Begeisterung und Freude ist in diesem Herzen von dem Philipp. Ist doch, also es macht mich jedes Mal wieder baff, wenn ich über ihn nachdenke, wenn ich dieses Video sehe. Wie gesagt, 6 Wochen später ist er tot. Und es geht, glaube ich, nur, oder ich bin mir ganz sicher, das geht nur, wenn man Jesus im Zentrum seines Lebens hat, wenn man auf Jesus ausgerichtet ist. Man spürt ihm diese Hoffnung ab, die ihm sein Jesus gibt, wie wir gelesen haben, damit wir verkündigen, wie unübertrefflich er ist. Das hat der Philipp in seinem Leben gemacht. Er hat von seiner Hoffnung erzählt, er hat seine Hoffnung gelebt. In allen Umständen. Er lebt ausgerichtet auf Jesus, mit Jesus als seinem Zentrum, als seinem Eckstein. Und das Tolle ist, dass Jesus ihn benutzt hat, wie fast keinen anderen, von ihm zu erzählen. Hatte der Philipp einen riesen Einfluss auf viele junge Menschen um ihn herum. Über seinen YouTube-Kanal hat er Millionen erreicht. Aber das Größte, und das finde ich so spannend, was er erreicht hat, ist, nach seinem Tod wurde ein Song veröffentlicht, der durch die Charts gegangen ist, der auf Platz 1 der deutschen Charts stand. Da gab es den Philipp gar nicht mehr. Und mit diesem Song wurden viel mehr Menschen erreicht, als er jemals in seinem Leben erreicht hat. Und Jesus hat ihn da so benutzt, mit der Hoffnung, die der Philipp hatte, mit seinem Zentrum Jesus. durfte er so ein Zeugnis sein. Und es begeistert mich so und es gibt mir irgendwie neue Kraft, neuen Mut, irgendwie neu vorwärts zu gehen, auch in eine neue Woche, ausgerichtet auf diesen Jesus. Ich wünsche mir das so für dich und für mich. Nicht, dass wir irgendwie YouTube-Stars werden, das muss es gar nicht sein. Aber dass wir in unserem Umfeld, wo wir sind, in unserer Familie, unseren Freunden, in der Uni, in der Schule, auf der Arbeit, dass wir da ausgerichtet auf Jesus leben, mit Eckstein, mit Zentrum Jesus, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir lebendige Steine sind, dass wir eine königliche Priesterschaft leben, die ausgerichtet auf diesen Jesus anderen Menschen eine Orientierung gibt, Nachfragen gibt, dass sie sagen, wer ist denn das? Dass wir die Menschen auf unserem Weg mit zu Jesus nehmen und dass auch andere Leute sagen, ja, ich möchte auch gern nicht mehr mich um mich drehen, sondern um dieses Zentrum Jesus. Amen.